Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte Sie begrüßen. Ich habe so den Eindruck, dass Sie vollständig sind, dass Sie also durchstarten können. Die jetzt noch kommen, würde ich bitten, kurz und schnell Platz zu nehmen. Gut, in der heutigen Veranstaltung zur Laboratoriumsmedizin wollen wir Ihnen halt darstellen, wie man kardiale Diagnostik macht. Es wird darum gehen, dass ich Ihnen darstelle, erläutere, welche Marker zur Verfügung stehen, um einen Herzinfarkt festzustellen, wie der verläuft und andererseits aber auch Marker aufzeigen, die in der Lage sind, Vorformen davon zu detektieren. Einerseits instabile Angina pectoris Zustände, allerdings auch Marker, die im weiten Vorfeld dadurch, dass sie Entzündungen aufzeigen oder Ischämien, einen Vorwand sorgen, dass jemand halt bedroht ist über eine KHK, kardiovaskuläre Probleme halt zu bekommen. Und des Weiteren wird es in der heutigen Vorlesung ganz kurz über Herzinsuffizienz gehen. Am morgigen Tag wird dann unser Professor Nofer, der sich mehr als 20 Jahre mit Atherosklerose-Forschung beschäftigt hat, hier vortragen zu diesem Thema. Zunächst mal, die zeitliche Entwicklung einer Atherosklerose und insbesondere einer KHK, die ist lang, die läuft häufig über 20, 30 Jahre. Und man kann feststellen, dass wenn Leute in relativ jungen Jahren verstorben sind, um 18 Jahre herum, da hat es mal eine Studie gegeben, da hat man dann aufzeigen können, dass bereits in diesem Alter an Gefäßgabelungen, Bifurkationen, da wo die Scherkräfte, der Druck besonders hoch ist, dass man erste morphologische Veränderungen halt feststellen kann. Und dann ist der weitere Verlauf so, dass über 10, 20, teilweise 30 und mehr Jahre hinweg asymptomatische Stadien zunächst auftreten. Das Lumen ist dann teilweise eingeengt bis 30%, ohne dass man Klinik dazu hat. Sehr wohl kann man aber heute mit Labormethoden oder versucht es zumindest, diese Entwicklung schon aufzeigen. Und dann ist es kritisch, wenn eine Einengung auf etwa 10% geschehen ist. Etwa ab diesem Punkt ist dann damit zu rechnen, wenn die Patienten sich physisch oder psychisch belasten, dass dann provoziert werden kann, pektangenöse Beschwerden, Brustschmerz beispielsweise. Und noch kritischer ist, wenn die Lumeneinengung dann unter 10% halt liegt, da ist es dann häufig so, dass es auch dazu kommt, dass Thromben noch entstehen, dass Gefäßspasmen auftreten. Und das wäre der Zustand dann, wo instabile Angina pectoris Beschwerden zu beobachten sind. Das heißt, völlig spontan, ohne Provokation durch psychische, physische Belastung, kommt es dann zu Beschwerden. Vermutlich geht im Hintergrund in geringer Art und Weise dabei auch Herzmuskelgewebe zugrunde, was man früher nicht so wusste. Gut, kann dann münden in Herzinfarkte, natürlich auch im plötzlichen Herztod. Gut, wie hat man sich das vorzustellen? Hier sehen Sie so eine Lumeneinengung, bis es zu etwa 10% kommt, vergehen, wie gesagt, 20, 30 Jahre, Jahrzehnte mit anderen Worten. Und dann läuft das allerdings relativ schnell ab. Relativ zügig kann es dazu kommen, dass Thromben das Gefäßlumen hier zusetzen oder das Spasmen das Ganze verkomplizieren. Und wenn wir in dieser Situation sind, die nur wenige Minuten typischerweise vom zeitlichen Ablauf umfasst, dann ist es so, dass wir es typischerweise mit typischen Infarkten zu tun haben, zumindest wenn etwas größere Herzkranzgefäße betroffen sind. Wir können dann im EKG, ST-Strecken, Veränderungen, halt Beobachtungen, Hebungen typischerweise, dass die Parameter, die kardialen Troponine können das gut aufzeigen und auch der Klassiker, die CKMB, ist dann positiv. Anders ist es, wenn wir untypische Infarkte haben, solche, die in vielen Fällen im EKG auch kaum Veränderungen hervorrufen, ST-Streckenhebungen beispielsweise, dann ist es so, dass sich hier in diesen Thromben, die sich dort gebildet haben, kleine Mikroembolien halt abgehen und weiter in die Arteriolen und Kapillaren verschleppt werden. Und ganz in der Peripherie kommt es dann zu Mikroinfarkten, die man halt, wie gesagt, sehr wohl mit Parametern wie dem Troponin aufzeigen kann, die aber den klassischen Marker CKMB in der Vergangenheit verschlossen waren. Dass man das also nicht bemerkt hat und davon ausging, dass es instabile Angina pectoris Anfälle wären und keine minimalen Infarkte. Und früher ist man davon ausgegangen, dass auch keine nekrotischen Prozesse sich abspielen würden. Man hat diese Sicht, dass es also sehr wohl zu diesen untypischen Infarkten kommen kann, die also typischerweise erhöhte Werte von Troponin präsentieren, aber keine Erhöhung von CKMB. Das mündet dann darin, dass die Experten der Meinung sind, dass man in diesen Fällen dann auch eine spezifischere Therapie durchführen sollte, durch Thrombozytenaggregationshemmer und bestimmte Modifikationen in der Antikoagulation. Es ist ganz grundsätzlich so, dass die Entwicklung zur Atherosklerose und zur KAK eine sehr lange Laufzeit hat. Und da hat man vor etwa 20 Jahren dann aufzeigen können, dass es vermutlich nicht nur so ist, dass in den Arterien dadurch, dass beispielsweise Fette sich ablagern, es zur Atherosklerose kommt, sondern und dann anschließend sekundär sich eine Entzündung aufropft, sondern vor etwa 20 Jahren ist das Denken aufgekommen, dass es auch primär daran liegen kann, dass es immunologische High-Responder im Versus Low-Responder geben kann, die also eine grundsätzliche Disposition dazu haben, Entzündungen im Hintergrund in leichter Art und Weise halt zu unterhalten. Ähnlich wie das bei Heuschnupfen, Asthma, Autoimmunerkrankungen halt der Fall ist. Und da ist es so, dass man festgestellt hat in einer großen Studie in Amerika, wo mehr als 30.000 Patienten über 30 Jahre hinweg untersucht worden sind, dass man erhöhte Entzündungsparameter im weiten Vorfeld von 20, 30 Jahren finden kann. Und diese Parameter oder diese Entzündungen kann man halt messen, indem man unter anderem das CRP misst, dann allerdings in einem sehr geringen Bereich, das ist dann das sogenannte High-Sensitivity-CRP, was man misst. Und man kann feststellen, dass wenn diese Werte grundsätzlich völlig im Normbereich liegen, diejenigen, die relativ höchsten Werte haben von den Betroffenen, die haben dann ein sehr, sehr hohes Risiko, anschließend eine Atherosklerose halt zu entwickeln. Und das kann man nicht nur mit diesem CRP aufweisen, diesem hochsensitiven CRP, sondern andere Parameter wie das SAA oder verschiedene Zytokine sind sehr wohl auch dazu in der Lage. Hier sieht man das mal kurz für Sie illustriert. Es war, wie gesagt, eine große Studie. Einerseits Krankenschwestern, etwa 30.000 rekrutiert, über 30 Jahre verfolgt. Professor Rittger aus Harvard hat darüber im New England Journal of Medicine publiziert, vor etwa 20 Jahren. Auch eine andere Studie, die er durchgeführt hat, kurze Zeit später publiziert, umfasste etwa 30.000 Beteiligte. Ärzte und Ärztinnen sind das gewesen und ist zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Und hier sehen Sie das mal, was die Kernaussage ist. Sie sehen hier, dass halt einerseits Männer und Frauen untersucht worden sind und wir haben die CRP-Werte, hat man sich angeguckt und die sind, auch wenn sie bei den Probanden innerhalb der Norm gelegen sind, also nicht kritisch erhöht gewesen sind, sehen Sie, dass wenn man das jetzt sich relativ anguckt, gerade bei den Frauen ist das sehr aussagekräftig, diejenigen, die die relativ niedrigsten Werte hatten versus diejenigen, die die höchsten Werte hatten, das führt dann zu einer Differenz, dass später Herzinfarkte sich ereignen, zu einem sechsfach so hohen Risiko. Zumindest betrifft das die Frauen, was das sechsfach so hohe Risiko angeht. Und bei Männern ist das nicht ganz so ausgeprägt. Da sehen Sie, dass das Risiko bei dem Viertel, was die höchsten Werte hat, auf etwa das Dreifache halt gesteigert ist. Sehr wohl beachten Sie, das sind alles Werte, die hier gemessen worden sind, die innerhalb des Referenzwertesbereichs gelegen haben, die ansonsten in keiner Weise auffällig gewesen wären. Das könnte man hier auch im Auditorium machen, gerade wenn man bei den Frauen das mal so durchmessen würde und würde das in solche Quartile unterteilen, die Werte, dann könnte man voraussagen, wer von Ihnen, gerade den Damen, die hier sitzen, einige Jahre später ein deutlich erhöhtes Risiko halt haben würden. Gut, der nächste Punkt ist derjenige, dass man diese Zustände, wo Plaques sich gebildet haben, instabile Plaques, wo Trompen eine Rolle spielen, versucht heute besser zu charakterisieren. Und da geht es einerseits darum, dass man aus dem, was das Gerinnungssystem angeht, versucht durch Parameter wie das Thrombin-Antithrombin, D-Dimer oder das lösliche P-Selektin, S steht für Soluble, halt, dass man das messen kann und dass man das frühzeitig aufzeigen kann, dass solche Thromben sich entwickeln. Und was den zellulären Part angeht, da guckt man sich die Thrombozyten an, allerdings nicht die Anzahl der Thrombozyten, sondern man kann mit durchflusszytometrischen Methoden halt messen, wie ausgeprägt die Aktivierung auf diesen Thrombozyten ist. Und das führt dazu, dass die Experten also heute an Therapieregimen arbeiten, um entweder im humoralen Bereich die Therapie zu adaptieren, zu modifizieren und im anderen Bereich, wenn Sie Auffälligkeiten im thrombozytären Schenkel haben, an Methoden arbeiten, dort frühzeitig zu intervenieren. Dann des Weiteren geht es darum, dass man nicht erst feststellen möchte, wenn eine Nekrose aufgetreten ist, dass es dem Herzen nicht so gut geht, sondern man möchte die Vorstadien, dann wenn Ischämie halt zu beobachten ist, schon detektieren. Und da ist es so, wenn Ischämie am Herzmuskel halt entsteht, dass das Herz dann hingeht und nicht nur Laktat verstoffwechselt, wie es das unter physiologischen Bedingungen tut, sondern es produziert dann selber Laktat, sogenannte Laktatumkehr ist das. Und man könnte jetzt hingehen im Herzsinus und Blut abnehmen und gucken, wie die Laktatspiegel da sind und das ins Verhältnis setzen zu den Laktatspiegeln beispielsweise in der Aorta. Und das wäre sehr invasiv und gefährlich für den Patienten, wäre zwar wissenschaftlich korrekt und aussagekräftig, aber wie gesagt, diesen invasiven Weg möchte man ungern in der klinischen Versorgung gehen. Aber wenn Laktat anfällt, dann wissen wir, dass verschiedenste Substanzen halt in der Zirkulation verändert werden. Und ein Molekül, was dann klassischerweise als Surrogatmarker benutzt wird, um aufzuzeigen, dass Laktat sich entwickelt, wäre das sogenannte ischämie-modifizierte Albumin oder als Akronym IMA auch abgekürzt. Und je höher halt dieses ischämie-modifizierte Albumin gemessen wird, desto mehr können Sie darauf schließen, dass eine Myokardischämie halt vorliegt. Und in dem Rahmen, dass eine Myokardischämie vorliegt, gelingt es auf der anderen Seite auch aufzuzeigen, dass das Herz immer schlechter arbeitet. Und wir können das mithilfe von natriuretischen Peptiden, insbesondere das BMP wird dazu gerne verwandt, dann messen und aufzeigen. Auch wenn dieser Parameter halt erhöht ist, das korreliert mit dem Ausmaß der Herzinsuffizienz, weist uns darauf hin, dass da ein schlechter Verlauf zu befürchten ist. Und dann, wenn es tatsächlich zu Vorstadien oder aber auch zum Myokard gekommen ist, dann setzen wir Nekrosemarker ein. Der Klassiker dazu wäre die CKMB, die dann halt reagiert. Die ist sehr früh unterwegs, sie ist relativ spezifisch, kann man sagen, aber sie ist nicht so aussagekräftig wie die neuerdings verwendeten Troponine. Wir wissen, diese kardialen Troponine, die man messen kann, Troponin I oder T, die gibt es eigentlich nur im Herzmuskel und die sind also hochspezifisch für den Herzmuskel und sie haben den Vorteil, dass sie mit einer sehr starken Dynamik reagieren, dass man also sehr gut verfolgen kann, wie der Patient sich halt entwickelt. Die kardialen Troponine sind früh auch dazu da, sowohl in der Frühphase der ersten Stunden halt das Geschehen aufzeigen zu können, wie allerdings sie auch in der Lage sind, die Spätstadien verfolgen zu können. Das spielt gerade bei älteren Patienten, die sich nicht sofort zu Wort melden, wo die Anverwandten sie erst nach einer Woche oder später ins Krankenhaus halt bringen oder zum Arzt, eine große Rolle, dass derartige Parameter halt auch erhöht sind nach 10 Tagen, 15 Tagen noch. Die CKMB im Vergleich dazu, die wird sehr viel schneller rückreguliert. Das wiederum gibt im Hintergrund die Möglichkeit, wenn man sie mitmisst, dass man eine höhere Zeitauflösung hat und dass man gerade mit der CKMB Reinfarkte andererseits gut erkennt. Und dann gibt es einen Parameter, das Myoglobin. Dieser Parameter wird zur Ausschlussdiagnostik halt verwendet. Grundsätzlich kommt dieses Myoglobin nicht nur im Myokard halt vor, sondern auch in der peripheren Muskulatur. Und die Rationale dahinter ist jetzt einfach, dass wenn man den Verdacht auf einen Herzinfarkt hat, diese Messungen halt seriell durchführt, nach 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden. Und wenn Sie dann feststellen, dass das Myoglobin nicht reagiert im Sinne einer Ausschlussdiagnostik, dann können Sie damit ziemlich sicher ausschließen, dass ein Herzinfarkt sich entwickelt hat. Und dann gibt es Parameter wie dieses GPBB und andere. Neuere Parameter sind das, die nochmal zusätzliche Vorteile haben. Da werde ich gleich mit einer Folie noch ausführlicher drauf eingehen. Gut, und wenn wir im Rahmen eines Herzinfarktes nicht nur sehen, dass Nekrosemarker halt reagiert haben, sondern stellen fest, dass zur selben Zeit sich da eine akute Herzinsuffizienz entwickelt und sehen das nicht nur klinisch, sondern objektivieren das dadurch, dass wir erhöhte Werte für BMP halt messen, typischerweise über 400 dann. Das zeigt Ihnen auf, dass der Patient besonders schlecht unterwegs ist, dass er eine schlechte Prognose halt hat. Und dann, wenn als dritte Komponente im Rahmen eines Herzinfarktes hinzukommt, dass der Körper halt reagiert im Rahmen einer Entzündungsreaktion, das würden wir messen daran, dass das klassische CAP halt erhöht ist, dann müssen wir ebenfalls davon ausgehen, dass dieser Herzinfarkt sehr umfangreich ist und es dem Patienten nicht so gut geht. Wie bedeutsam das mit dem CAP ist, ist auf der jetzt folgenden Folie kurz für Sie illustriert. Hier ist dargestellt, bei Patienten, etwa 900 sind es gewesen, die eine instabile Angina pectoris gehabt haben, wie der weitere Verlauf dann in den nächsten 2 Jahren gewesen ist. Und zunächst mal können wir sehen, was das Troponin hier angeht, dass je höher die Troponinwerte gewesen sind, man feststellen kann, desto häufiger sind dann leider innerhalb der nächsten 2 Jahre Todesfälle zu beklagen gewesen, kardiale. Aber wenn wir dann gucken hier, das sind jetzt die blauen Balken versus die roten, wenn die CRP-Werte im Bereich der Referenzwerte gelegen haben, dann haben wir wenige Todesfälle zu erwarten und sind die CRP-Werte halt erhöht außerhalb oder über dem Referenzbereich, dann sehen wir leider, dass sehr viel häufiger halt Todesfälle halt auftreten. Gut, und diese Denke, dass man halt diese verschiedenen Marker jetzt einsetzt, Nekrosemarker, Herzinsuffizienzmarker, Entzündungsmarker, ja, die werden auch von der Industrie insofern aufgegriffen, dass man versucht, direkt dort, wo das Geschehen abläuft, mithilfe von kleinen Point-of-Care-Testing-Systemen halt diese Marker halt dann halt auch anbieten zu können. Das heißt, auf ganz kleinen Messsystemen versucht man einerseits Nekrosemarker halt zur Verfügung zu stellen, was die Nekrose halt angeht, empfindlich und spezifisch kann das durch Troponin halt dargestellt werden. Das Myoglobin verwendet man typischerweise, weil es so besonders flink ist, der schnellste Parameter der Klassiker im Grunde genommen, und das ist im Sinne einer Ausschlussdiagnostik zu sehen. Und andererseits das eben erwähnte BMP wird halt auf diese Testsysteme gebracht, und um halt die Insuffizienz aufzuzeigen, und die Entzündung wird reflektiert durch den Parameter CRP. Die Frage ist allerdings, ob derartige Point-of-Care-Testing-Geräte denn dann wirklich so sinnvoll sind, wie Sie gleich noch sehen werden. Nach einem Herzinfarkt dauert es häufig halt 2 Stunden bis 6 Stunden, bis sich derartige Parameter, die man verwendet, halt erst entwickeln. Und das Problem ist, dass diese Testsysteme natürlich bei weitem nicht so empfindlich sind, so schnell reagieren, wie die Parameter, die man auf großen Laborgeräten hat, misst. Das Problem ist grundsätzlich, dass wir im Notarztwagen dann beispielsweise diese Bande hier sehen müssten. Die ist extrem leicht in vielen Fällen halt nur angedeutet. Im Notarztwagen unter schlechten Lichtbedingungen können Sie das im Grunde genommen besonders schlecht einschätzen. Quantifizieren können Sie das auch nicht. Wie gesagt, die Parameter entwickeln sich häufig erst nach einigen Stunden. Und die Frage ist auch, welche therapeutische Relevanz das hat, weil Sie da nicht unmittelbar intervenieren können. Also das ist sehr wohl in diesem Sinne, ist schneller, wirklich besser, muss man das wohl kritisch hinterfragen. Gut, die Kriterien, wie ein Herzinfarkt diagnostiziert wird, das wären die alten Kriterien, leider von dem Beamer hier abgeschnitten, die Überschrift. Und früher ist es so gewesen, dass die Klinik im Vordergrund gestanden hat, Brustschmerz vor allen Dingen, EKG-Veränderungen waren bedeutsam, sowie auch Veränderungen, die man in der Koronarangiographie halt sehen konnte, und die Laborparameter standen weit im Hintergrund. Man hat vor etwa 20 Jahren Gebrauch davon gemacht, erstens von der CKMB, die auch heute noch verwendet wird, und die Parameter GOT und LDH, die hat man mittlerweile allerdings auch verlassen. Und eine Neudefinition, die sehen Sie jetzt hier, die etwa ab der Jahrtausendwende dann verwendet wird, hier von der europäischen und amerikanischen Fachgesellschaft als Konsens verabschiedet. Ganz im Vordergrund stehen dann zunächst mal halt Laborparameter, ganz besonders aussagekräftig diesbezüglich sind die kardialen Troponine I und auch T und accessorisch aber auch die CKMB. Und dann gibt es weitere Kriterien, eins davon muss erfüllt sein, also Ischämie-Symptome wie der Brustschmerz oder Veränderungen im EKG oder in der Koronarangiographie. Aber ganz im Vordergrund heutzutage die laboratormedizinischen Veränderungen, die man halt aufzeigen kann. Und wann immer man die jetzt aufzeigen kann, muss man sich aber bewusst sein, dass jede Veränderung des Myokards dazu führen kann, dass diese Nekrosemarker vor allen Dingen zu beobachten sind bei der Myokarditis, Lungenembolie oder verschiedenen anderen Schädigungen. Also das differenzialdiagnostische Feld ist diesbezüglich dann weit. Gut, wenn man sich fragt, was ist denn jetzt ein idealer Herzmarker, dann kann man so einen Pflichtenkatalog aufstellen. Und da wäre erstmal die Forderung, dass er eine sehr hohe Sensitivität haben sollte. Das heißt mit anderen Worten, im Myokard sollte er eine sehr hohe Konzentration haben. im Gewebe natürlich eine sehr geringe, damit ein sehr großer Gradient besteht, sodass bei einer Permeabilitätsänderung der Membran dann wir auch sofort ein starkes Anfluten dieser Parameter im Gewebe bzw. im Blut halt haben. Dann ein ganz wichtiges Kriterium ist, dass die Molekülgröße sehr klein sein sollte. Je kleiner ein Molekül, desto eher wird es dann passiv über die Membran abgegeben, desto schneller erscheint es im Blut und desto schneller wird es aber auch, also desto schneller kann es einen Herzinfarkt beispielsweise anzeigen, aber desto schneller wird es über die Nieren zum Beispiel auch ausgeschieden. Das heißt, es hat dann eine hohe Zeitauflösung. Wenn ein Reinfarkt nach 1-2 Tagen sich ereignet, kann es dann auch wieder verwendet werden. Dann ist die Forderung, dass es einerseits schnell freigesetzt werden soll. Da haben wir, was die Troponine angeht, können wir sagen, ja, in der Frühdiagnostik auch gut zu verwenden, gut einzusetzen. Und andererseits, möglichst sollte ein Parameter aber auch lange im Blut vorliegen können, damit die Möglichkeit gegeben ist, eine Spätdiagnostik halt durchführen zu können. Das wäre ebenfalls beim Troponin halt der Fall. Dann sollte es eine hohe Spezifität halt aufweisen, das heißt in anderen Geweben so gut wie möglich nicht vorhanden sein. Paradebeispiel dazu wären die kardialen Troponine und sollte auch im Blutgesunder nicht vorhanden sein. Auch da schneiden die kardialen Troponine hervorragend ab bezüglich dieses Themas. Und dann ist eine weitere Forderung, was die klinische Bewertung angeht, dass wenn Sie das im Blut messen, die Freisetzung proportional zum Schaden sein sollte. Und da gibt es dann sehr wohl Limitationen in vielen Fällen. Das hängt dann zunächst mal in den ersten Stunden davon ab, wie die Gefäßversorgung so ist und kann sehr stark individuell halt variieren. Aber spätestens nach 1-2 Tagen, dann haben wir einen Steady State der Parameter, auch unabhängig von der Gefäßversorgung im Hintergrund. Wir haben dann halt Steady State Verhältnisse in der Peripherie und dann kann man sehr wohl nach 1-2 Tagen vom Umfang der Freisetzung auf den Schaden halt schließen. Und ganz grundsätzlich ist zu fordern, dass diese Parameter so zur Verfügung stehen, dass es also zu diagnostischen, therapeutischen Konsequenzen dann führt, sprich Stratifizierung der Therapie insbesondere. Da kann man sagen, die Laborparameter werden, weil sie schnell und einfach und kosteneffektiv bestimmt werden können, immer so in vorderster Front zunächst mal benutzt, um festzustellen, ob das ein Risikopatient sein könnte, um dann halt zu bahnen, ob im Nachhinein teurere Diagnostik, sprich EKGs oder koronarangiografische Untersuchungen oder Bildgebungen bis hin zur Zintigraphie vielleicht gemacht werden sollten. Also sie dienen der diagnostischen und therapeutischen Stratifizierung. Dann, was die analytische Bewertung halt angeht, ist zu fordern, dass diese Methoden überall zur Verfügung stehen, schnell umgesetzt werden können, diese Messungen. Und da muss man sagen, überraschenderweise gibt es da bis heute große Probleme, beispielsweise beim Myoglobin, ein grundsätzlich sehr guter Parameter, aber man muss leider feststellen, in vielen Krankenhäusern, dass die Geräte nicht vorhanden sind, um Myoglobin-Messungen Tag und Nacht, sprich 24/7 halt durchzuführen. Letzte Forderung natürlich, dass das kosteneffektiv sein soll. Auf jeden Fall kann man sagen, Labordiagnostik ist deutlich weniger teuer als Bildgebung und von daher kann man da ganz zufrieden sein. Gut, dann möchte ich mit Ihnen vor allem die hier oben gelisteten Parameter besprechen, CK, CKMB, die Troponin und das Myoglobin. Und die Parameter, die jetzt nicht mehr in den Richtlinien halt auftauchen, die LDH und die GOT, wollen wir halt hier nicht besprechen, wird auch nicht Thema der Prüfung halt sein. Vielleicht allerdings werden Sie Prüfungsfragen von den Internisten diesbezüglich bekommen. Und dann werde ich Ihnen diese hier unten dargestellten drei Parameter, die verschiedene Vorteile bilden, nochmal ganz kurz aufzeigen. Zunächst mal ist hier dargestellt, in der ganz linken Spalte, welche Parameter so grundsätzlich zur Verfügung stehen. Dann sehen wir die Molekülgröße hier angezeigt, die sehr unterschiedlich ist und sehr relevant. Und dann sehen wir, nach welcher Zeit in Stunden gemessen diese Parameter halt im Blut erscheinen, sich nachweisen lassen und nach wie vielen Tagen auf der anderen Seite sie aus dem Organismus ausgeschieden werden. Und da sehen wir zunächst mal, dass diese Parameter, die man heute verlassen hat, die GOT und die LDH, sehr große Parameter halt sind. Dann kann man auch leicht verstehen, dass sie relativ spät halt erst im Blut nachweisbar sind und über lange Zeit auch nachgewiesen werden können. Und die neueren Parameter, auf die man sich heute mehr verlässt, die CK, CKMB, die sind jetzt einfach kleiner. Daraus ergibt sich, dass sie auch früher freigesetzt werden und letztendlich werden sie auch relativ zügig aus dem Organismus halt entfernt, was die Möglichkeit hier eröffnet bei CK und CKMB, dass sie auch für Reinfarktdiagnostik gut geeignet sind. So, dann hätten wir die Troponine. Sie sehen, dass die besonders klein sind. Sie unterscheiden sich nicht wesentlich von ihrer Größe. Und die Dynamik, mit der sie freigesetzt werden, die ist ähnlich schnell, erscheinen sie im Grunde genommen im Serum oder Blut. Und sie eignen sich, um das vorwegzugreifen, sehr wohl für die Frühdiagnostik und werden dann auch relativ langsam erst aus dem Organismus entfernt, sodass man sehr wohl nach 10 Tagen, 14 Tagen noch von ihnen Gebrauch machen kann. Spielt insbesondere bei älteren Patienten eine Rolle. Und das Myoglobin, was so besonders schnell im Blut halt erscheint, zur Ausschlussdiagnostik eingesetzt wird, hat keine Spezifität, aber ist jetzt sehr klein. Da vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass es schnell freigesetzt wird und schnell auch ausgeschieden wird, eignet sich beispielsweise neben der Ausschlussdiagnostik sehr gut auch für eine Reinfarktdiagnostik. Und der kleinste Parameter zunächst mal in dieser Liste, das wäre das FABP, ein neuerer Parameter, der klinisch noch kaum eingesetzt wird. Und hier sehen Sie, ganz besonders klein ist er, früh erscheint er, schnell wieder ausgeschieden. Und ganz oben ist nur ein Parameter gelistet, GPBB wird er abgekürzt. Überraschenderweise ist er sehr, sehr groß und das führt trotzdem dazu, dass er ganz schnell halt im Blut erscheint. Das liegt daran, dass er nicht nur passiv ausgeschieden wird über die Membran, sondern durch aktive Prozesse über die T-Tubuli halt ausgeschieden wird. Und das führt dazu, dass wir da einen Marker haben, der ganz, ganz früh halt reagiert. Und ich werde gleich noch ein, zwei Worte zu ihm sagen. CK und CKMB, hier sehen Sie einfach, was dieser Parameter, die Kreatinkinase katalysiert. Eigentlich nicht so bedeutungsvoll. Er ist dann bei vielen klinischen Zuständen grundsätzlich erhöht. Man kann sagen, immer wenn in irgendeiner Art und Weise Herzmuskelgewebe halt alteriert wird, dann reagiert er. So, und jetzt muss man wissen bei der CK, dass sie aus zwei verschiedenen Molekülen halt aufgebaut ist. Zunächst mal im Skelettmuskel gibt es zwei, also der Anteil, der da drin liegt, der wird als M angesprochen, wie Muscle, ist ein Homodimer und das wäre also zunächst mal die CKMM. Und dann gibt es im Hirn eine Fraktion, die ist leicht unterschiedlich aufgebaut, ein Homodimer in Form von BB liegt dort vor und B steht halt für Brain. Und im Herz hätten wir eine Mischform, die wir halt im Labor auch erkennen können. Und die ist halt aufgebaut einerseits aus dem M-Bestandteil, andererseits aus dem B-Bestandteil. Und wenn wir die messen, dann wissen wir, wir haben spezifisch die CK gemessen, die aus dem Herzmuskel halt stammt. Es gibt ganz selten auch mal, gerade bei Tumorerkrankungen, produziert von den Mitochondrien eine CK, die heißt CK-MIMI und die führt dann mal zu Irritationen. Auch dazu werde ich gleich noch zwei, drei Worte halt sagen. Und wie reagiert man jetzt, wenn die CK, die hat normalerweise einen Referenzwert von 80, man differenziert nicht in die CKMB, solange die Werte immer innerhalb des Referenzwertesbereiches sind, aber wenn die Werte über 100 halt sind, dann sehr wohl interessiert man sich, wie die Menge von CKMB halt ist. Und dann ist es zunächst mal so, dass was an den Herzinfarkt angeht, dass dafür typisch ist, dass die Werte der CKMB zwischen 6% und 20% liegen. Liegen sie unter 6%, kann das ausgeschlossen werden, dass das aus dem Herzen stammt. Und andererseits liegen die Werte größer als 20, häufig sind es 30, 40, 50 und mehr Prozent. Dann spricht das für Laborartefakte, die sogenannte Makro-CK. Daraus ist also nicht zu schließen, dass es ein besonders schwerer Herzinfarkt halt wäre, sondern wie gesagt, das sind Laborartefakte, sogenannte Makro-CK. Und dieser Range hier von 6% bis 20%, der wäre also jetzt typisch für einen Herzinfarkt, allerdings in einem Fenster von 6 bis 36 Stunden. Das ist also das zweite Kriterium, dass nur in diesem Zeitintervall diese Referenzwerte halt anzuwenden sind. Und wenn die Werte halt höher liegen, dann liegt es halt daran, dass eine sogenannte Makro-CK oder verschiedene Formen gibt es dort, muss man sagen, im Hintergrund produziert worden sein könnte. Einerseits ist es so, dass gerade im Alter und insbesondere bei Frauen, wenn die halt die CKBB im Blut haben, dass dann halt Immunglobuline das komplexieren und diese sehr großen Moleküle haben eine sehr lange Halbwertszeit, akkumulieren dann und auf diese Art und Weise denkt man mal, dass eine CKMB deutlich erhöht wäre. Das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, wenn Tumorerkrankungen halt vorliegen, dass eine CK halt entsteht, die aus den Mitochondrien kommt, CK-Mimi, die gibt ebenfalls Anlass dazu, dass die CKMB überschätzt wird und das führt zu falschen Ergebnissen. Letztendlich muss man wissen, dass die CKBB, die nur zu einem Tausendstel eigentlich im Blut gemessen werden kann, die stammt halt aus dem Hirn und bei Hirntumoren, neurologischen Erkrankungen, aber auch bei Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt kann diese Fraktion dann Interferenzen halt produzieren, die zu Fehlinterpretationen halt führen. So, was diese Fehlinterpretationen halt angeht, da muss man wissen, wie die CKMB halt auch gemessen wird. Zunächst misst man mal die Gesamt-CK-Aktivität im Labor. Und wenn die jetzt erhöht ist und man möchte differenzieren, dann geht man hin mit Hilfe von Antikörpern und blockiert diese M-Fraktion. Ja, dass also alles, was aus dem Muskel stammt, Skelettmuskel stammt, schon mal nicht mehr gemessen werden kann. Ähnliches gilt für die M-Fraktion, die aus dem Herzen halt stammt. Was man ignoriert im Hintergrund ist das, was aus dem Hirn halt kommt. Das ist aber weniger als ein Tausendstel, sodass man da also keine wesentlichen Fehler macht, wenn man das Ganze zunächst mal ignoriert. Und dann müssen die Werte, die gemessen worden sind, allerdings noch hier, weil die Hälfte der CKMB ja blockiert ist aus dem Herzen, mit dem Faktor 2 multipliziert werden. Das machen die Analysegeräte dann halt automatisiert. Das ist das Vorgehen, wie man das Ganze halt misst. Und vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass letztendlich ja diese Makro-CK dann in vielen Fällen halt, wenn sie dann vorliegt, dazu führt, dass die Werte deutlich erhöht gefunden werden. Aber wie gesagt, kein Hinweis darauf, dass es besonders schwere Infarkte halt wären. So, Besonderheiten, was die CK-Messung angeht, sind jetzt wie folgt. Sie müssen wissen, dass junge Leute, die beispielsweise sehr viel Sport treiben, insbesondere allerdings auch Jogger, die haben relativ viele langsame rote Fasern. Und diese langsamen roten Fasern, die haben besonders hohe CKMB-Anteile. Das heißt, wenn die Marathon laufen und man misst die CKMB, dann ist es so, dass die, wenn sie sich körperlich schlecht fühlen, und man den Verdacht auf einen Herzinfarkt hat, hier leider relativ häufig dann falsch positive Ergebnisse erarbeitet. Das ist mal ein Punkt, den man beachten kann. Und andererseits ist es so, dass die typischen Patienten, die Herzinfarkte machen, die haben ein pathologisch verändertes Myokard. Und da haben wir typischerweise relativ hohe CKMB-Anteile und wenn die einen Herzinfarkt machen, dann kommen die halt in den Range, der so kritisch ist, der ihnen anzeigt, dass es ein Herzinfarkt sein könnte. Wenn sehr junge Leute mal bei relativ normalem Myokard einen Herzinfarkt machen, dann allerdings ist die CKMB meistens im Hintergrund, wenig davon haben sie nur und deswegen neigen junge Leute halt dazu, dass sie dann häufiger mal falsch negative Ergebnisse nur präsentieren, sodass man da zu falschen Schlussfolgerungen halt kommt. Des Weiteren ist dann darauf hinzuweisen, dass die BB-Fraktion im Gehirn, im Gastrointestinaltrakt halt vorkommt und vor dem Hintergrund, wie das Ganze gemessen wird, ist dann leicht verständlich, wenn Sie hier halt Veränderungen im Gehirn haben, Hirntumoren oder ähnliches oder auch im Gastrointestinaltrakt, dass das zur Überschätzung der CKMB halt führen kann, zu Fehlinterpretationen. Falsch positive Ergebnisse mit anderen Worten. Hier eine ganz kurze Illustration, wo ich Sie nur darauf hinweisen möchte, warum man sehr wohl von der CKMB Gebrauch machen kann. Sie sehen hier, dass dieser Parameter relativ frühzeitig halt reagiert, aber dann nach kurzer Zeit, nach ein, zwei Tagen schon wieder ausgeschieden worden ist. Und gerade wenn es Reinfarkte gibt, dann steht dieser Parameter nach kurzer Zeit für eine derartige Indikationen, Fragestellungen halt wieder zur Verfügung, während die Troponine halt sehr viel länger halt erhöht sind und sich dieser Fragestellung verschließen. So, Troponine, was kann man dazu sagen? Hier, die kommen überall in der Muskulatur vor und man kann allerdings, was das Troponin T und I angeht, mit Antikörpern halt sehr spezifische Formen nachweisen, die nur im Myokard halt vorkommen. Und dann gibt es auf dem Markt verschiedene Formen, die man halt verwenden kann. Einerseits das Troponin T, was nur von der Firma Roche angeboten wird. Die haben da ein Patent und Lizenzen drauf. Und andererseits die Troponine I. Da ist es so, dass viele Firmen, mehr als 20, messtechnisch sich darum kümmern. Im Allgemeinen obliegt es nicht Ihnen zu entscheiden, ich möchte das Troponin T oder I halt messen. Die Unterschiede sind sehr gering im Hintergrund. Das entscheiden meistens die Krankenhäuser selber oder die Laboratorien. Aber wenn man ganz kurz trotzdem darüber sprechen möchte, wo kleine Unterschiede halt sind, dann kann man sagen, Troponin T ist zwar herzspezifisch, aber nicht so spezifisch wie die Troponine I, weil wenn Sie chronische Muskelerkrankungen halt haben, Myositiden beispielsweise, dann ist das Troponin T dort auch sehr hoch reguliert, also nicht ganz so spezifisch. Dann ist es so, dass die Troponine halt in den Myozyten typischerweise strukturgebunden vorliegen, aber ein kleiner Teil liegt halt auch im Plasma vor und dieser Teil, der im Zytoplasma vorliegt, der ist doch größer beim Troponin T als beim Troponin I und deswegen, wenn das freigesetzt wird, ist das teilweise hier mehr biphasisch als bei den Troponinen I. Das lässt sich also nicht so gut interpretieren in einigen Fällen. Dann ist es im Hintergrund so, dass das Troponin I halt ein bisschen kleiner noch ist. Daraus resultiert, dass es ein ganz klein wenig früher dann freigesetzt wird und was die Ausscheidung aus dem Blut angeht, halt man feststellen kann, dass es ein bisschen früher wieder ausgeschieden wird als das größere Troponin T. Sie haben also hier ein bisschen eine höhere Zeitauflösung. Und des Weiteren ist es so, dass diese Troponine, gerade das Troponin I, sehr viele verschiedene Komplexe halt bilden können im Blut und auch proteolytisch in verschiedener Art und Weise abgebaut wird oder ansonsten halt modifiziert werden können durch Oxidation und Reduktion. Das heißt, diese verschiedenen Firmen, die hier mit verschiedenen Assays arbeiten, messen meistenteils sehr, sehr unterschiedliche Fraktionen davon und die kann man nicht unbedingt eins zu eins miteinander vergleichen. Das ist auch hier mal ganz kurz für Sie dargestellt, wenn Sie hier sehen, die verschiedenen Anbieter, die in verschiedener Art und Weise das Troponin I halt messen. Die Firma Abbott beispielsweise hat einen Cut-Off von 0,5, während Byxantik einen besonders niedrigen mit 0,03 haben. Das heißt, die unterscheiden sich durchaus um den Faktor 10. Und das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass Sie das mathematisch jetzt einfach umrechnen können. Unter verschiedenen klinischen Bedingungen verhalten die sich auch ein bisschen unterschiedlich. Und besonders eklatant dann der Unterschied zum Troponin T, wo wir einen Cut-Off von 0,01 halt nur haben. In anderen Worten, gucken Sie immer ganz genau drauf, mit welchem Anbieter Sie arbeiten. Die Grenzwerte, die Entscheidungswerte sind sehr unterschiedlich und teilweise ist die klinische Aussage auch nicht ganz vergleichbar. So, dann ist die Frage, ab wann kann man jetzt, was Troponin T angeht, Myokardinfarkte diagnostizieren? Da sind die Experten, haben dann festgelegt, wenn der Messwert oberhalb der 99. Perzentile liegt, dann ist davon auszugehen, dass ein Herzinfarkt vorliegen könnte. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann guckt man sich mal den Basiswert an und guckt, wie der sich verändert. Steigt der beispielsweise um 20% oder im späteren Verlauf, auch wenn er um 20% fällt, dann hat das eine ähnliche Aussagekraft. Und dann ist wichtig, dass im Bereich der Entscheidungsgrenze allerdings dann auch sehr präzise gearbeitet wird. Das heißt, die Impräzision sollte kleiner als 10% halt sein. Das ist bei den Troponinen aber gegeben. Und dann sehen Sie hier hingewiesen auf verschiedene Probleme. Was das Troponin angeht, gibt es Standardisierungsprobleme zwischen den verschiedenen Firmen auf der einen Seite. Und wir müssen durchaus damit rechnen, dass es bei den Troponinen falsch positive Resultate halt gibt. In bis zu 3% der Fälle ist das der Fall. Heterophile Antikörper spielen eine Rolle, Rheumafaktoren, Immunkomplexe und ähnliches. Und umgekehrt gilt dasselbe, dass auch negative Ergebnisse vorliegen können, falsch negative. Und das findet man bei etwa 1% der Fälle, wenn es um die Messung von Troponinen geht. Da spielen halt Autoantikörper auch eine Rolle. Gut, grundsätzlich bei verschiedensten Schädigungen werden diese Troponine halt erhöht. Myoglobin als letztes, dieser Parameter kommt überall in der Muskulatur vor, ist also nicht spezifisch fürs Myokard, aber er ist sehr klein und deswegen wird er extrem schnell halt ausgeschüttet, hat also eine sehr hohe Sensitivität, früher Anstieg, schneller Abfall, Reinfarkte oder der Erfolganalysetherapie können damit halt gut kontrolliert werden, aber merken Sie sich, keine Spezifität hat dieser Parameter. Hier sehen Sie, wie flink der so unterwegs ist. Wir haben hier Troponin in seiner Kinetik halt dargestellt, CK, CKMB auf der anderen Seite. Und Sie sehen, dass das Myoglobin der Parameter eigentlich ist, der sich am schnellsten entwickelt, am schnellsten auch wieder eliminiert ist. Und wie gesagt, der Erfolg von Reinfarkt oder der Erfolg von Lysetherapien können hiermit ganz gut abgeschätzt werden. Und hier eine wichtige Darstellung, wo Sie sehen, ab wann überhaupt damit zu rechnen sind, dass diese Werkzeuge, EKG oder Laborparameter überhaupt greifen. Sie sehen hier zunächst mal nach einem klinischen Ereignis, dass es 5 bis 6 Stunden dauert, bis die EKG-Zeichen sich entwickeln. Und da muss man sagen, bei Hinterwandinfarkten oder Blockbildern oder Schrittmacher-EKGs, da wird es besonders kompliziert. Und hier sehen Sie mal die Laborparameter, dass die halt früher schon reagieren, dass die positive Ergebnisse erbringen können nach etwa 1 bis 2 Stunden, beim Myoglobin bereits zu 35% innerhalb dieser ersten 1 bis 2 Stunden. Dann besonders empfindlich auch die CKMB-Masse, 30% positive Ergebnisse. Aber die Labore weltweit messen fast immer nicht die Masse, sondern die Aktivität und dummerweise reagiert die nicht so zügig. Und dann sehen Sie, dass diese Troponine, I oder T, nach 1 bis 2 Stunden zu etwa 25% positiv reagiert haben. Und es gibt im Hintergrund neuere Entwicklungen, das sogenannte sensitiven Troponine, die sind dann halt doch deutlicher entwickelt schon auch in dieser frühen Zeit. Und dann nach etwa 5 bis 6 Stunden kann man feststellen, dass diese Laborparameter zu 80-90% sich entwickelt haben. Mit anderen Worten, diese Laborparameter haben einen ziemlichen Zeitvorteil gegenüber dem EKG. Ultrasensitive gibt es im Hintergrund auch noch. Bei einer Lysetherapie, wie sieht das aus, wenn einer einen Herzinfarkt hat? Sie sehen zunächst mal hier ohne Lysetherapie, dass Troponine und CKMB halt reagieren. Und hier ist jetzt dargestellt, wenn man eine Lyse durchführt und möchte kontrollieren, ob sie greift, auf welche Phänomene man dann stößt. Wenn die Lyse nicht gut gegriffen hat, das Gewebe nicht wieder reperfundiert worden ist, dann wäre das hier diese rosa Kurve. Und Sie sehen, dass die Parameter, in diesem Fall das Troponin, halt immer weiter so steigt und keine besonderen Auffälligkeiten präsentiert. Anders ist es, wenn das Gewebe perfundiert wird. Dann haben wir nämlich etwa damit zu rechnen, dass etwa nach 90 Minuten die Werte vom Troponin schon steigen und ein Peak nach etwa 12 bis 24 Stunden halt erreicht ist. Das heißt mit anderen Worten, die Ärzte, die das durchführen, sind da hoch erfreut drüber, wenn wir anschließend so enorm hohe Werte halt finden. Das ist kein Hinweis, dass der Infarkt sich verschlechtert hat, sondern das liegt daran, wenn die Blockade halt aufgelöst wird, der Thrombus lysiert worden ist, dann werden die ganzen Troponine halt dann in die Peripherie freigesetzt und können im Blut nachgewiesen werden. Merken Sie sich also, diese enorm hohen Konzentrationen sind erwünscht und zeigen Ihnen an, dass diese Lyse erfolgreich gewesen ist. Hier sehen Sie mal, dass zwischen nicht gut reperfundierten Bereichen und Gewebe versus solchen Patienten, wo das gut perfundiert worden ist, wenn man den Parameter Troponin halt misst, wie gut halt das frühzeitig aufgezeigt werden kann, ob das jetzt klinisch gegriffen hat oder halt nicht. Dazu eignet sich Troponin besonders gut, aber auch die anderen Parameter, wie das Myoglobin, können dazu verwendet werden. Andere Studien zeigen aber auf, dass das Myoglobin gleichwertig gut oder besser sogar bei dieser Fragestellung halt funktioniert. So, die neueren Parameter, ganz kurz, das wäre einerseits das FABP, Heart Fatty Acid Binding Protein, dient im Myokard dazu, langkettige Fettsäuren zu transportieren und ein ganz kleines Molekül ist das. Dieser Marker würde jetzt im Rahmen einer Nekrose freigesetzt. Er ist allerdings nicht spezifisch für das Herzmuskelgewebe, aber er hat im Herzmuskelgewebe eine viel, viel höhere Konzentration als im Skelettmuskel. Und wenn man jetzt mit einem Trick Folgendes macht, dass man sowohl Myoglobin, was nicht spezifisch ist, und diesen anderen Parameter halt bestimmt, dann ist es so, wenn man ein Verhältnis bildet, wie das hier dargestellt ist, und das ist kleiner 10, dann schafft man dadurch mathematisch eine Spezifität. Und das heißt, wenn dieses Verhältnis also kleiner 10 ist, Myoglobin zu FABP, dann wissen wir, dass es aus dem Herzen stammt und sind die Werte, dieses Verhältnis größer 20, dann spricht es für einen Skelettmuskel. Und das ist also ein sehr, sehr früher Parameter, der sich für die Frühdiagnostik eignet, für Reinfarkte und die Lysetherapie. Und dann gibt es auf der anderen Seite Ischämie-Marker, wie das eben schon erwähnte GPBB. Immer dann, wenn es einer zur Hypoxie kommt, zur Hypoglykämie, dann muss die Glykogenolyse halt angestoßen werden und dafür ist dieses Enzym halt da. Und die Freisetzung erfolgt dann enorm früh, auch durch aktive Mechanismen, wie wir eben schon gesehen haben. Und dieser Parameter ist andererseits spezifisch, so spezifisch wie die CKMB. Dadurch haben wir also einen weiteren Parameter, der enorm früh halt reagiert, eine hohe Spezifität hat. Die rote Kurve wäre das hier und die zeigt Ihnen an, dass dieser Parameter also besonders schnell halt reagiert. Also früher auf jeden Fall als all die anderen Parameter, die ich Ihnen eben schon erläutert hatte. Aber wie gesagt, groß eingeführt ist das noch nicht in die klinische Versorgung. Und ein letzter Parameter, der ebenfalls reflektiert, dass eine Ischämie vorliegt, das war dieses ischämie-modifizierte Albumin. Und die FDA in Amerika hat beispielsweise festgelegt, dass wenn dieser Marker, das ischämie-modifizierte Albumin, das ist ja ein Ischämie-Marker und andererseits das Troponin, was ein Nekrosemarker ist, wenn man die zur selben Zeit misst und hat negative Ergebnisse, das hat den allerhöchsten negativen prädiktiven Wert aller Kombinationen von Parametern, die heute zur Verfügung stehen. So, dann akzessorische Parameter wollen wir nicht des Weiteren besprechen. Letzten zwei Folien ganz kurz zur Herzinsuffizienz. Immer dann, wenn Herzinsuffizienz vorliegt, dann kommt es im Organismus dazu, dass eine sogenannte neurohumorale Aktivierung halt erfolgt. Man kann das festmachen daran, dass eine ganze Reihe von Parametern dann auffällig reagieren, aber für die Frage der Herzinsuffizienz besonders aussagekräftig die sogenannten natriuretischen Peptide und besonders gebräuchlich ist das BMP heute. Das reagiert halt auf Druck- und Volumenbelastungen des Herzens, der Herzkammer, aber auch der Vorhöfe. Und hier die letzte Folie dann dazu. Es ist zunächst mal so, dass dieser Parameter bei einer Herzinsuffizienz halt reagiert. Und wenn wir auf der einen Seite gesunde Kontrollpatienten oder Probanden vergleichen mit solchen, die eine Herzinsuffizienz haben, klassifiziert halt hier nach NYHA 1 bis 4, dann sehen wir zunächst mal, dass eine sehr gute Korrelation im Sinne einer Dosis-Wirkungsbeziehung da halt vorliegt, wenngleich es große Überlappungen halt gibt, das muss man schon sagen. Es ist allerdings dann so, dass vom rationalen Vorgehen, wenn der Hausarzt das Gefühl hat, dass eine Herzinsuffizienz vorliegt, die er selber nicht beurteilen kann, er muss dann nicht unbedingt immer den Kardiologen hinzuziehen und kardiologisches Konsil machen, sondern wenn die BMP-Werte unter 100 Pikogramm pro Milliliter liegen, dann kann eine Herzinsuffizienz ziemlich sicher halt ausgeschlossen werden, dann besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Ist es dann allerdings so, dass die Werte zwischen 100 bis 400 Pikogramm pro Milliliter liegt, da kann sie mit einiger Wahrscheinlichkeit vorliegen. Es gibt allerdings, das muss man gestehen, noch viele Differentialdiagnosen. Dann, wenn wir bei einem Herzinfarkt die Verhältnisse so sind, dass per Akut die Werte auf relativ hohe Werte, nämlich größer 400 Pikogramm pro Milliliter sprechen, das ist ein Hinweis darauf, dass die Prognose des Patienten sehr schlecht ist. Da muss man sich intensiviert drum kümmern. Und bei der chronischen Herzinsuffizienz, dann kann man allerdings auf der anderen Seite sagen, für die sind es ziemlich eindeutig, liegt die vor, wenn die Werte zwischen 400 bis 800 liegen und solche, die Werte über 800 gar haben, das sind Hochrisikopatienten, die gehören in die Gruppe NYHA 4, das sind durchweg Leute, die auch konservativ kaum noch zu führen sind, viele von denen stehen zur Herztransplantation halt an. Dann ist es des Weiteren so, dass man sagen kann, dass dieser Parameter, was die Labordiagnostik angeht, sehr einfach zu handeln ist. Er unterliegt zunächst mal keinem zirkadianen Rhythmus wie viele andere Mediatoren. Er ist unabhängig davon, beispielsweise in welcher Körperlage der Patient sich befindet oder wie weit er körperlich aktiv ist. Und präanalytisch ist er sehr robust, sehr stabil. Da kann man also sehr gut mitarbeiten. Bei Niereninsuffizienz, Leberinsuffizienz allerdings erhöht, das muss man sehr wohl wissen. Und dann ist des Weiteren die Frage, wenn man jetzt Patienten mit einer Herzinsuffizienz therapiert, dann bemüht man sich über diesen Parameter eine Rückkopplung zu kriegen, wie gut die Therapie greift. Da muss man allerdings einschränkend sagen, bis heute ist da nicht gut erarbeitet, wie die anzustrebenden Zielwerte dann sind, sodass man feststellen kann, ob das gut oder schlecht unterwegs ist. Das spielt auch eine Rolle, dass es zunächst mal eine große intra- und interindividuelle Streuung halt gibt. Also von Tag zu Tag differieren die Werte sehr häufig um 20% und ein bisschen mehr. Und im Alter und bei Frauen gibt es dann auch relativ hohe Werte, die zu beachten sind. Letztendlich muss man sagen, dass dieser Parameter, diese Substanz BMP, nicht nur diagnostisch verwendet wird, sondern sie hat sehr wohl auch therapeutische Anwendungsbereiche. Das heißt, diese Substanz steht als Medikament zur Verfügung und ist dazu geeignet, die Herzinsuffizienz zu therapieren. Und dann fragt man sich, wenn man das denn gibt, kann man denn zur selben Zeit auch Messungen durchführen? Interferiert das nicht miteinander, das Endogene und das Exogene? Und dann müssen Sie einfach nur wissen, dass diese Substanz eine relativ hohe Halbwertszeit hat, nämlich nur von 2 Stunden. Und wenn man hingeht und einen Tag dieses Medikament mal nicht gegeben hat, dann würde es nicht zu befürchten sein, dass das Labor medizinische Interferenzen halt auftreten könnten. Dann kann man es also ohne weiteres auch wieder messen. Okay, das wäre es von meiner Seite zur Klausur. Gucken Sie sich an die Troponine insbesondere, die CKMB, Myoglobin, nicht GOT und LDH, die Kinetik, was wie früh unterwegs ist, wie spät sich noch nachweisen lässt, ist immer wieder bei den Prüfungsfragen von Relevanz. Dann geht es um Sensitivität und Spezifität der heute dargestellten Parameter und Sie sollten mit dem Begriff der Makro-CK halt gut umgehen können. Und morgen dann die Vorlesung von Professor Nofer, da wird es dann auch immer eine Prüfungsfrage zu den Risikoparametern sicherlich geben. Okay, das wäre es dann für heute von meiner Seite. Herzlichen Dank.